Ja, vielen Dank für den Musikbeitrag. Okay, ich freue mich, euch alle zu sehen und begrüße auch die, die wir nicht sehen können, aber ich hoffe, dass sie uns sehen und auch hören. Der Herr hat uns versprochen, wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, dann ist er mitten unter uns. Er möchte uns segnen durch sein Wort. Unser Predigtthema ist heute noch einmal die Gemeinde Laodicea, zu der auch wir alle gehören. Und die 144.000, zu denen wir einmal alle gehören möchten, denke ich. Es geht also um zwei biblische Begriffe der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, die wir alle kennen und die unsere Zeit betreffen. Die Gemeinde Laodicea und die 144.000. Oder wir könnten auch sagen, die fünf klugen und die fünf törichten Jungfrauen, wenn uns diese Begriffe vertrauter sind. Himmel und Erde sind heute in unserer überwiegend säkularen Welt symbolisch gesprochen zwei Ebenen, die irgendwie sehr weit voneinander entfernt liegen und sich kaum noch berühren. Im Blick auf die letzte Zeit unserer Menschheitsgeschichte sagte uns schon Jesus voraus: Werde ich denn überhaupt noch Glauben finden, wenn ich wiederkomme? In dieser Zeit leben wir heute. Und Paulus ergänzt die Worte Jesu in seinem Brief an Timotheus: Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden greuliche Zeiten kommen. Die Menschen werden viel von sich halten und werden ihre Lüste mehr lieben als Gott. Sie werden zwar noch den Schein eines gottesfürchtigen Wesens aufrechterhalten, aber seine Kraft verleugnen sie, diese Meide. Angesichts solcher biblischen Vorhersagen mögen wir vielleicht denken, naja, wir sind ja in seiner Gemeinde. Und dort sind wir sicher. Ja und nein. Denn der Feind Gottes, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, wie Petrus ihn nennt, ist auch ein brillanter Stratege. Und sein Rezept für unsere Zeit ist ein eher laues Christsein zu propagieren. Was heißt das? Äußerlich bleibt alles erhalten. Sabbat, Gottesdienstbesuche, Zehntenzahlen. Doch mit einer wachsenden Liebe zur Welt, in der wir leben, erlischt langsam und fast unmerklich das Feuer unserer ersten Liebe zu Jesus und zu seinem Wort. Und die Freude, andere Menschen für Christus zu gewinnen. Oder einfach die Freude an geistlichen Themen. Und was ebenfalls weniger wird, ist unsere Naherwartung. Unser Herr kommt bald. So wie Jesus es uns im Gleichnis von den 10 Jungfrauen berichtet, da nun der Bräutigam lange ausblieb, und das ist heute der Fall, wurden sie alle schläfrig und schliefen schließlich alle ein. Genau in dieser Zeit leben wir, in der Zeit der Gemeinde Laodicea. Über eine solche Gefahr für unser Glaubensleben, also über die Gefahr des geistlichen Einschlafens, wollen wir in dieser Predigt nachdenken. Und vor allem auch darüber, wie wir sie erkennen und besiegen können. In allen 7 Sendschreiben an seine Gemeinde im Buch der Offenbarung spricht Jesus immer wieder von den Überwindern. Auch damit will Jesus uns ansprechen, denke ich. Er wünscht sich, dass wir am Ende zu den Überwindern gehören. Also zu den 5 klugen Jungfrauen und nicht zu den 5 törichten. Doch die Entscheidung liegt bei uns ganz persönlich, bei jedem von uns. Ich lese nun die einleitenden Worte des Briefes Jesu an seine letzte Gemeinde Laodicea, zu der wir alle, wie schon gesagt, gehören. Aus Offenbarung 3, die Verse 14 bis 16. Offenbarung 3, die Verse 14 bis 16. Und dem Ältesten der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, das heißt der das Schlusswort über unsere Menschheitsgeschichte sprechen wird, denn wir leben heute am Ende der Zeit. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Im griechischen Urtext steht es ein bisschen anders, als Luther es hier übersetzt hat. Etwa so, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich wohl ausspeien müssen. Aus meinem Munde aber im Grunde widerstrebt mir das, das zu tun. Es widerstrebt Jesu in seinem Herzen jemand, aus dem Buch des Lebens zu streichen. Keiner von uns hört gerne eine kritische Bemerkung über sich. Die eben gelesenen Worte, die Jesus an seine letzte Gemeinde schreibt, sind sogar mehr als kritisch, finde ich. Insofern überhören wir sie vielleicht ganz gerne. Oder beziehen sie nicht auf uns persönlich. Das sollten wir aber tun. Denn es sind Worte unseres Herrn, auch an uns. Selbst dann, wenn es uns nicht gefällt. Bei einer Befragung von mehreren tausend Gemeindegliedern in den USA gaben über 73% an, dass sie eine intakte Glaubensbeziehung zu Jesus haben und mit ihrem Glaubensleben zufrieden sind. Klingt gut. Über 73% der Gemeinde sind mit ihrem Glaubensleben zufrieden. Eine weitere Frage lautete, ob sie täglich in der Bibel lesen und täglich Gebetsgemeinschaft haben. Diese Frage wurde allerdings nur von 31% der Befragten mit Ja beantwortet. Das heißt, weniger als ein Drittel von denen, die mit ihrem Glaubensleben zufrieden sind, lesen täglich in der Bibel und beten täglich. Das klingt bescheiden. Oder wenn ihr wollt, schon besorgniserregend. Und scheint eher zu dem Laodicea-Vorwurf zu passen, ach, dass du kalt oder warm wärest. Aus dem prophetischen Wort der Bibel wissen wir, dass wir in den letzten Tagen der Menschheitsgeschichte leben. Wenn das Untersuchungs- oder Vorwiederkunftsgericht über die Gläubigen im Himmel abgeschlossen sein wird, und das tagt ja schon seit 1844 eine ganze Weile, endet Gottes großzügiges Angebot der Versöhnung und Veränderung unseres Lebens. Und die himmlische Tür zum Thron der Gnade wird für alle Menschen geschlossen. Für alle Menschen, auch für uns Gläubige. Das heißt, das Angebot des Evangeliums zur Versöhnung und Veränderung unseres Lebens gibt es dann nicht mehr. Die fünf törichten Jungfrauen, die nach dem Gleichnis Jesu zu spät kamen und zum Herrn riefen, Herr, Herr, tu uns die Tür auf, bekamen eine für sie völlig überraschende und unerwartete Antwort. Ich kenne euch gar nicht. Wie kann Jesus so etwas zu Gemeindegliedern sagen, die vielleicht ihr Leben lang jeden Sabbat im Gottesdienst waren? Ich kenne euch gar nicht. Die Gemeinde Laodicea. Laodicea heißt übersetzt Gemeinde des Gerichts, betrifft prophetisch im Ablauf des biblischen Heilsplanes die Zeit des Untersuchungsgerichtes seit 1844 bis zur Wiederkunft Jesu mit der Errichtung seines Reiches, also die Zeit, in der wir heute leben. So wie es in der ersten Engelsbotschaft in Offenbarung 14 zu lesen ist, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Sie wird nicht erst kommen, sondern sie ist bereits gekommen. Und das schon seit 1844. Deshalb nennt die Bibel die letzte Gemeinde Laodicea die Gemeinde des Gerichts. Es wird also keine achte Gemeinde geben. Laodicea ist die siebte und letzte Gemeinde auf der Erde, zu der wir alle gehören. So wie die zehn Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Das heißt, wir könnten durchaus sagen, Jesus schreibt seinen siebten Brief an uns, an seine Gemeinde Laodicea aus dem Untersuchungsgericht im Himmel. Denn das läuft zurzeit dort. Daniel berichtet über das himmlische Gericht in Kapitel 7. Er schreibt, und ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich, der Vater. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher des Lebens wurden aufgetan. Und Daniel fährt fort, und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und alle Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Soweit der Bericht Daniels vom Untersuchungsgericht über die Gläubigen, also auch irgendwann über uns, deren Namen im Buch des Lebens stehen, was seit 1844 im Himmel tagt, also seit über 170 Jahren. Und Petrus ergänzt im Blick auf das, was Daniel geschrieben hat, Denn es ist Zeit, dass anfange das Gericht am Hause Gottes, das heißt an der Gemeinde. Warum beginnt das Endgericht Gottes an seiner Gemeinde? Wenn Christus wiederkommt, und darauf warten wir alle, dann kommt er für seine Gemeinde zur Hochzeit und nicht zum Gericht. Deshalb muss das Gericht über die Gläubigen schon vor dem Kommen stattfinden, was ja auch seit 1844 der Fall ist. Denn wir müssen alle erscheinen vor dem Richterstuhl Christi, schreibt Paulus im 2. Korinther 15. Ausnahmslos alle, auch die Gläubigen. Dieser Vorgang läuft zurzeit im Himmel, also irgendwann auch wird auch dein Name und mein Name aufgerufen. Das ganze Universum nimmt mit Vertretern aller ungefallenen Welten als Zuschauer an diesem himmlischen Gericht teil. Daniel spricht von einer gigantischen Zahl von 100 Millionen, die als Zuschauer geladen sind, und zusätzlich von 1 Million Engel, die als Gerichtsdiener fungieren und aus den himmlischen Büchern über unser Leben berichten. Das Ganze ist also keine private Veranstaltung, sondern das Ereignis im Himmel, auf dessen Ausgang das ganze Universum schaut. Doch hier auf unserer Erde wird es von den Kirchen fast völlig ignoriert und nicht verkündigt. Niemand berichtet darüber außer unserer kleinen Kirche. Doch selbst bei uns hört man diese Botschaft heute eher selten. Obwohl es in der ersten Engelsbotschaft heißt, und sprach mit großer Stimme, nicht mit leiser Stimme, mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das heißt, wir leben in der ersten Phase des Endgerichtes Gottes und hier auf unserer Erde kümmert sich niemand darum. Wird das gut gehen? Den Vorsitz in diesem himmlischen Gericht hat der uralt war, also der Vater, den Daniel nur als ein strahlend hell leuchtendes Licht beschreiben kann. Übrigens genauso wie Johannes in der Offenbarung, der in Kapitel 4 und 5 die gleiche Gerichtsszene beschreibt wie Daniel. Auch Johannes kann den Vater nicht beschreiben. Er kann nur sagen, und auf dem Thron saß einer. Mehr kann er nicht sagen. Doch Richter über unser Leben in diesem himmlischen Gericht ist unser Heiland, Jesus Christus, mit dem Kreuz von Golgatha und dem wunderbaren Angebot der Versöhnung an alle, die Jesus als Herrn ihres Lebens angenommen haben. In diesem Gericht, ihr Lieben, lasst euch nichts anderes sagen, in diesem Gericht geht es nicht um Verurteilung, wie uns das manchmal gesagt wird, sondern im Gegenteil, Gottes Liebe und Gottes Gnade rechtfertigen dort den Weg des Evangeliums. Also schwache, fehlerhafte Menschen wie wir, wieder ins ewige Leben aufzunehmen, weil sie dem vertraut haben, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Darum geht es. So etwas hat es ja noch nie im Reich Gottes gegeben. Und Luzifers Anklage gegen Gott steht noch im Raum. Auch um diese Anklage gegen Gott geht es in diesem Gericht. Jesus war bereit, als Mensch auf unserer Erde vor dem ganzen Universum den Beweis dafür anzutreten, dass Gottes Gesetz der Liebe, gemeint sind die 10 Gebote, und zwar in der umfassenden, im umfassenden Sinne der Bergpredigt, allein mit der Kraft des Heiligen Geistes zu halten sind. Der Teufel hat das immer für unmöglich gehalten, besonders mit seiner großen Aktivität, uns Menschen daran zu hindern, die besonders Jesus als Mensch jeden Tag seines Lebens hier auf der Erde zu spüren bekam. Also nicht nur während der Versuchung in der Wüste, sondern jeden Tag in seiner Familie in Nazareth und genauso während seines öffentlichen Dienstes. Dennoch, Jesus war der einzige Mensch, der ohne Sünde war und dadurch Satans Anklage gegen Gottes Gesetz widerlegt hat. Heute weiß das ganze Weltall, dass allein ein Leben in Harmonie und in Übereinstimmung mit Gottes heiligem Gesetz der Liebe zum Glück und zum ewigen Leben führt. Und dass Satans sogenannte Freiheit vom Gesetz Gottes nichts als Täuschung ist und zur Sklaverei und Gebundenheit an die Sünde und schließlich ins Verderben und zum Tod führt. Das zeigt unsere Menschheitsgeschichte nur allzu deutlich bis heute, um uns Menschen den Weg zurück ins ewige Leben mit dem verloren gegangenen Anteil an der Herrlichkeit Gottes zu ermöglichen, musste Jesus stellvertretend für uns den Tod am Kreuz erdulden. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir heil geworden, schreibt Jesaja. Etwas, was die moderne Theologie heute leugnet, dass Gott es doch nicht nötig hat, selbst zu leiden, um uns Menschen vergeben zu können. Doch genau so musste Jesus es am Kreuz erdulden, für dich und für mich. Am Kreuz, wodurch das Wunder unserer Erlösung möglich geworden ist, begegnen wir nicht nur Gottes Gnade, sondern auch Gottes Gerechtigkeit, der auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gottes Gerechtigkeit konnte auch seinen eigenen Sohn nicht verschonen, als er bereit war, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Ihn traf der volle Zorn Gottes, als er ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Noch nie hat ein Mensch Gottes Zorn ohne Gnade an sich erleben müssen wie Jesus am Kreuz. Für uns, für dich und für mich. Und noch nie ist ein Mensch den zweiten und ewigen Tod gestorben wie Jesus am Kreuz. Er konnte die Finsternis, die ihn umgab, nicht durchschauen. Jesus wusste am Kreuz nicht, ob er das Angesicht seines Vaters jemals wieder sehen würde. So schwer lastete meine und deine Schuld auf ihm. Und dennoch hat er aus Liebe zu uns nicht aufgegeben. Jesus hätte zu jeder Zeit, auch noch am Kreuz, diesen Kampf beenden und in die Herrlichkeit seines Vaters zurückkehren können. Doch war seine Liebe zu uns Menschen größer. Jesus wusste, dass es keinen anderen Weg gab, um uns Menschen aus der Gebundenheit an die Sünde zu befreien, als das, was dort auf dem Hügel Golgatha geschah. Deshalb kann Jesus sagen: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. In der absoluten Finsternis der letzten Stunden Jesu am Kreuz stand auch der Vater am Fuße des Kreuzes neben seinem sterbenden Sohn. Doch durfte auch der Vater seinem geliebten Sohn kein Zeichen seiner Liebe geben. Jesus musste den Kelch bis zur Neige alleine trinken, um uns erlösen zu können. So teuer war unsere Erlösung. Die Sünde ist ein furchtbares Geheimnis, ihr Lieben. Sie hat dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist alles abverlangt, wozu allein Gottes Liebe bereit war. Etwas, was wir Menschen wohl nur schwer begreifen. Heute steht Jesus als Erlöser, als unser Erlöser und Richter in dem großen Familiengericht im Himmel und hat im Blick auf seine geliebte Braut Laodicea Angst. Wieso? Angst davor, dass der Erzfeind Gottes seine letzte Gemeinde so mit Blindheit schlägt, dass sie sich mit so wenig Öl in ihrem geistlichen Leben zufrieden gibt, dass es am Ende doch nicht reicht, trotz Gethsemane und trotz Golgatha. Das ist ein furchtbarer Gedanke. Hierin liegt vermutlich die Tragik der letzten Gemeinde Laodicea mit der Umkehrbotschaft Jesu an uns und der nun schon so lange verzögerten Wiederkunft Jesu. Die hängt nicht mit der Welt zusammen, sondern mit uns. Ist es denn nicht tragisch, ihr Lieben, dass Jesus das Kaltsein eines Menschen sogar dem Lausein eines Christen vorzieht? Das heißt, ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, der Gott vielleicht offen leugnet und seine Gebote mit Füßen tritt, wird von Jesus dem lauen und fleischlichen Christen vorgezogen. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Warum ist das so? Der Gottesleugner ist wenigstens ehrlich und jeder kann ihn einschätzen. Der fleischliche Christ aber gibt vor, etwas zu sein, was er gar nicht ist und täuscht damit andere Menschen. Du sprichst, ich bin doch reich und brauche nichts und weiß nicht, dass du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Mahatma Gandhi sagte einmal, Jesus Christus, den schätze ich. Aber die sich Christen nennen, die kann ich nicht schätzen. Ein fleischliches Christenleben. Gemeint ist das laue Christsein der Gemeinde Laodicea. Ist tatsächlich die genialste, aber eben auch die gefährlichste Erfindung und Täuschung des Feindes Gottes. Solche Christen sprechen von Jesus, geben vor, Jesus zu lieben und sein Werk der Versöhnung durch den Tod am Kreuz von Golgatha. Aber sie nehmen ihn nicht als Herrn ihres Lebens an und überlassen ihm nicht den Platz auf dem Thron ihres Lebens und dulden vor allem auch keine Zurechtweisung ihres Lebens. Sie wollen eine Erlösung in ihren Sünden, aber nicht von ihren Sünden. Deshalb sagt Jesus, wer sein Leben für sich behalten will, der wird es verlieren. Wer es dahin gibt um meinetwillen, der wird es finden. Und Paulus ergänzt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Er meint, mein altes Leben ist mit Christus gestorben. Ich lebe nun, aber doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das geht nur mit einer völligen Übergabe unseres Lebens an Christus, jeden Tag von neuem. Viele Christen wollen ihre Unabhängigkeit aber nicht aufgeben, genau wie einst Kain. Sie spüren die moralische Dimension, die dann zum Tragen käme, wenn sie ihr ganzes Leben Jesus weihen und dem Heiligen Geist erlauben, in alle Bereiche ihres Lebens einzudringen und ihm ihren Leib, ihre Seele, ihren Geist und auch ihren Willen übergeben. Sie wollen die letzte Entscheidung in ihrem Leben für sich behalten und sie nicht auf Jesus und den Heiligen Geist übertragen. Doch erst mit unserer völligen Übergabe kann Jesus das geistliche Werk einer Wiedergeburt und Neuschöpfung durch den Heiligen Geist in uns vollbringen und uns ein neues Herz schenken und solche Menschen aus uns machen, die nach seinem Willen leben. Anders funktioniert das nicht. Oder es ist nichts anderes als eine Selbsttäuschung. So wie bei den 5 törichten Jungfrauen, die alle Gemeindeglieder sind, zu denen Jesus am Ende sagen muss: Ich kenne euch gar nicht. Ich habe euch noch nie gekannt, obwohl sie vielleicht ein Leben lang in der Gemeinde waren. Mit dem Brief an seine Brautgemeinde Laodicea wendet Jesus offensichtlich eine Art Schocktherapie an, indem er uns auf den Kopf zusagt: Laodicea, du bist in meinen Augen eine durch und durch laue Gemeinde, geistlich gesprochen. Wenn du nicht aufwachst und umkehrst, muss ich dich ausspeien. Das heißt, ich kann dich im Gericht Gottes dann nicht mehr vertreten und verteidigen, wenn dein Name aufgerufen wird. Und das Gericht läuft gerade jetzt. Mein Blut hat dich nur äußerlich rein gemacht, aber nicht im Herzen und Wesen, worauf es aber ankommt, wenn du einmal ins ewige Leben eintreten willst. So oder so ähnlich lautet die Laodicea-Botschaft an uns. Oder so will Jesus, dass wir sie persönlich verstehen. Ellen White schreibt, dass die Laodicea-Botschaft, so unangenehm sie für uns auch ist, die letzte Sichtung in der Gemeinde herbeiführen wird, schreibt sie mehrmals. Natürlich hofft Jesus, dass wir, das heißt jeder Einzelne von uns, diese Botschaft auch so persönlich annimmt und schreibt deshalb in Vers 18: Ich rate dir. Ich rate dir sogar dringend, du meine geliebte Gemeinde Laodicea. Laodicea als letzte Gemeinde Jesu auf dieser Erde kurz vor deiner Wiederkunft Jesu ist die Braut Jesu, die er zur Hochzeit führen will. Dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. So lautet Jesu dringender Rat an uns alle, vom Prediger angefangen, über die Ältesten und Gemeindebeamten bis zu uns Gemeindeglieder, an jeden. Das Gold des Glaubens, das im Feuer geläutert ist, ist jener erprobte und auch in Anfechtungen, Prüfungen und Enttäuschungen geprüfte, gefestigte Glaube, der nicht aufgibt in dankbarer Liebe zu Jesus. Den empfangen wir am Fuße des Kreuzes. Wenn wir begreifen, dass das, was Jesus dort getan hat, er für mich getan hat. Er hätte es auch allein für dich und für mich getan. Das weiße Kleid ist die Gerechtigkeit Jesu, die wir dort am Kreuz empfangen, wenn wir Jesus unser Leben völlig übergeben. Sie ist nicht nur ein äußeres Kleid, was wir über unseren Alltagskleidern am Sabbat tragen sollen, sondern sie ist das neue Leben mit einer neuen Gesinnung und Einstellung unseres Herzens, was Jesus uns schenken will. Die Augensalbe schließlich bedeutet die tägliche Taufe mit dem Heiligen Geist, der unser fleischliches und laues Christsein in ein warmherziges und liebevolles Christsein verwandelt, was besonders auf die Reinheit des Herzens Wert legt und uns und in uns das Bild Gottes, was durch die Sünde verloren ging, wieder aufrichten will. Ich will meinen Geist in euch geben. Und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das Geheimnis dieses neuen Weges von einem lauen Laodicea-Christen zu einem geistlichen Nachfolger, Jesu, steht in Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür deines Herzens und klopfe an. Wer meine Stimme hören wird und mir die Tür zu seinem Herzen auftun wird, zu dem will ich einkehren und das Freundesmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus will ganz persönlich mit dir und mit mir Gemeinschaft haben, so wie wir mit unserem geliebten Ehepartner Gemeinschaft haben, wenn wir von ganzem Herzen zu Jesus gehören. Dann stehen wir unter dem Schutz des allmächtigen Gottes. Niemand darf uns mehr antasten. Niemand darf uns mehr verklagen. Und wenn wir Jesus in Kürze wiederkommen sehen, werden wir mit den versiegelten 144.000, das ist nur eine symbolische Zahl, der erweckten letzten Gemeinde Laodicea ausrufen: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften. Lasset uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Der Herr schenke uns allen diese Erfahrung aus seiner großen Barmherzigkeit und Gnade, dass aus Laodicea-Christen wahre Nachfolger Jesu werden, die zu den 144.000 zählen. Und am gläsernen Meer das Lied des Moses und des Lammes singen werden. Gemeint ist das Lied der Erfahrung, was alle Überwinder singen werden. Darauf dürfen wir uns schon heute freuen.